in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. Mai 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Bestandsaufnahme der Grundwasserqualität im Oberrheingraben. Grenzüberschreitend wird der Zustand des Grundwassers im Oberrheingraben immer wieder dokumentiert. Versalzung, Nitratbelastung führt das breite Spektrum von Schadstoffen menschlichen Ursprungs im Grundwasser an. Von 172 Parametern an über 1500 Messstellen von Basel bis Mainz wurden bei 44% der Messstellen wenigstens ein Parameter gefunden, der die Kriterien für trinkbares Grundwasser nicht erfüllt. Kurz, im Vergleich zu 2009 ist keine Verbesserung der allgemeinen Grundwasserbeschaffenheit eingetreten. Niklaus Geiler, AK Wasser, zur Studie, die von Axel Meyer, BUND, rundum geschickt wurde. AK Willingen wird für den Weiterbetrieb vorbereitet. RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz kündigte auf die Jahreshauptversammlung in Essen am Freitag, 3. Mai, auf Nachfrage von Atomkraftgegnerinnen ausdrücklich an, im AK Willingen noch im bisher avisierten Stilllegungsjahr 2022 einen weiteren letzten Brennelementewechsel durchzuführen. Konkret heißt dies, dass RWE sich schon jetzt festgelegt hat, in 2022 die technischen Betriebsbereitschaft des AK Willingen über das bisher spätestmögliche Stilllegungsdatum hinaus zu erhalten. Damit versetzt sich RWE in die Lage, bei einer anderen Regierungsmehrheit im Bund nach der nächsten Bundestagswahl 2021 auch Laufzeitverlängerungen zu fordern und diese technisch dann umzusetzen mit dem ungeliebten Klimaschützer AKW. Matthias Eickhoff, Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, im Gespräch mit Radio Dreieckland. Erfolg für Friday for Future. Konstanz ruft als erste deutsche Stadt den Klimanotstand aus. Am Donnerstag hat Konstanz als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Die Entscheidung im Gemeinderat fiel einstimmig. Konstanz folgt Städten wie Basel, Vancouver, London und Los Angeles. Initiiert hat das die Konstanzer Friday for Future Gruppe. Über den Konstanzer Klimanotstand hat Radio Dreieckland mit Manu von Friday for Future gesprochen. Zunächst zu den Nachrichten. Kopfbahnhofbefürworter erhalten Akteneinsicht zum Teil. Nach 7 Jahren Streit mit der Deutschen Bahn muss die Deutsche Bahn Unterlagen zu ihrer Kommunikationsstrategie zu Stuttgart 21 veröffentlichen. Hintergrund ist die Räumung des Stuttgarter Schlossgartens. Am 30. September 2010, Schwarzer Donnerstag, wurden Demonstranten mit Wasserwerfern, Pfeffersprays und Schlagstöcken aus dem Schlossgarten gedrängt. Bei diesem umstrittenen Polizeieinsatz wurden viele Demonstranten verletzt. Bisher hielt die Bahn die Informationen zur Räumung zurück. Die Kopfbahnhofbefürworter wollten auch Einsicht in die Unterlagen der Landesregierung haben. Weitere Aspekte der Klage führten dazu, dass die Entscheidung der 5 Bundesrichter vom Mittwoch das Verfahren noch nicht beendet hat, sondern dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung weiterer Fragen vorgelegt wurden. Bis zur Urteilsspruch können nun Jahre vergehen. AfD fehlt es an Kandidaten. Bei den kommenden Kommunalwahlen wird die AfD selbst in größeren Städten nur mit Rumpflisten antreten. Kandidaten trauten sich nicht offen für die AfD zu stehen oder gründeten nach dem Einzug über die Kommunalwahl 2000, zum Beispiel 2014, eigene Parteien. Komplette Listen sind wichtig für Parteien. Diese komplette Listen stellen sicher, dass keine Stimme verloren geht. Die AfD hat nun nur in 6 der 25 Städten, nämlich in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Pforzheim und Baden-Baden, vollständige Listen. In Freiburg, der 4. größten Stadt im Land, kandidiert sie lediglich mit 24 Vertretern. Gibt ein Wähler dort die AfD-Liste unverändert ab, verfällt die Hälfte seiner insgesamt 48 Stimmen. Wohnungsbauförderung durch Grundstückskaufunterstützung. Die grün-schwarze Regierungskoalition möchte den Wohnungsbau fördern, indem die Kommunen beim Ankauf von Grundstücken geholfen wird und oder die Kommune selbst baut. In einem Fonds sollen zunächst 50 Millionen Euro fließen. Gelder, die 2017 in den sozialen Wohnungsbau hätten fließen sollen, bisher aber nicht abgerufen wurden. Grundwassersituation am Oberrhein und am südlichen Oberrhein, die ist nicht unbedingt die beste. Ich nehme auch an, dass es weiter unten, das heißt Richtung Niederlande, auch nicht unbedingt besser wird, sondern nur die Zuflüsse werden eben entsprechend aus anderen Richtungen gespeist. Und ich begrüße erstmal hier Nick Geiler. Herzlich gegrüßt.
Ich sage auch guten Tag.
Und das heißt, du bist vom AK Wasser, sprich, du kennst dich aus mit der Wassersituation hier am Oberrhein. Und Axel Meyer hat natürlich mal wieder Alarm geschlagen. Das macht er regelmäßig. Und ich wollte von dir einfach wissen, was ist jetzt tatsächlich los?
Ja, interessanterweise bezieht sich Axel Meyer, der Regionalgeschäftsstellenführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hier in Freiburg, auf eine Studie, die binational angelegt war, also durch die Zusammenarbeit zwischen den Landesämtern für Umweltschutz in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen und Frankreich. Diese binationalen Studien werden seit vielen, vielen Jahren durchgeführt und man macht eine Bestandsaufnahme für die Grundwassersituation im gesamten Oberrheingraben von Basel runter bis Wiesbaden. Und das Ergebnis war leider wieder ernüchternd, wie in den Vorjahren auch. Eigentlich hat sich nichts zum Besseren gewendet. Die Verbesserungen sind minimal, was zum einen daran liegt, dass Grundwasser ein Gedächtnis hat wie ein Elefant. Alles Böse, was hinzugefügt wird, vergisst das Grundwasser nicht so schnell. Zum anderen liegt es eben auch daran, dass die Maßnahmen vor allem in der Landwirtschaft viel zu langsam greifen, viel zu wenig grundlegend sind und deshalb die Verbesserung in der Grundwassersituation, da ist der Fortschritt auch wirklich eine Schnecke.
Warum macht man dann überhaupt solche Studien, wenn sich sowieso nichts ändert? Wäre das dann nicht besser Augen zu und wenn die ersten Leute sterben, kann man es immer wieder aufmachen?
Nee, ist natürlich gut, wenn man die Situation untersucht, weil sie dann für die Öffentlichkeit, für die Politik und nicht zuletzt auch für uns Umweltverbände sozusagen Munition liefert, wo man noch stärker als bisher ansetzen muss, wo weitergehende Maßnahmen erforderlich sind. Der Axel hat zum Glück darauf hingewiesen, weil sonst wäre diese Studie wie in vielen Vorjahren auch praktisch unbemerkt an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Durch die Pressemitteilung vom BUND ist Anlass gegeben, eben nochmal die Politik aufzurufen. Jetzt setzt euch endlich mal auf den Hintern und macht die Hausaufgaben, die nötig sind, um beispielsweise die Nitrateinträge in der Landwirtschaft zu reduzieren, aber beispielsweise auch mit der Chloridproblematik fertig zu werden, weil die Chloridproblematik ist eins der weiteren Highlights in diesem Bericht.
Ich könnte jetzt gerade auf deine Antwort eingehen, aber ich wollte eigentlich was anderes noch machen. Du hast gerade eben gesagt, diese Studien gehen regelmäßig unter. Wir haben natürlich hier jenseits und diesseits des Rheines, sprich Baden und Elsass. Wie reagieren da die Elsasser drauf? Das ist ja auch eine binationale Studie.
Ja, weil es auch im Elsass untergeht, gibt es da gar keine große Reaktion. Im Elsass wird in Fachkreisen diskutiert, beispielsweise eben im Rahmen der Beschäftigten der Landesämter, der Regierungspräsidenten und der entsprechenden französischen Counterparts. In Frankreich ist es Problem eben wie bei uns auch teilweise der Weinbau, das inzwischen in Frankreich im Elsass drüben, vor allem in der Vorbergzone entlang der Vogesen, schon einige Maßnahmen im Weinbau gemacht werden. Auch dort nimmt langsam der Bio-Weinbau zu. Was interessant ist, dass, muss man sagen, in der Studie auch Pestizide untersucht werden und dass wir den Eindruck haben, dass in Frankreich die Maßnahmen gegen Pestizideinsatz schon ganz schön, schön ein Stück weitergekommen sind im Vergleich zu Deutschland.
Ups, das ist für mich neu irgendwo. Ich dachte immer, wir sind da in gewisser Weise führend.
Nee, gerade was die Glyphosat-Problematik betrifft, ist Frankreich ein Stück weiter, hat weitergehende Maßnahmen ergriffen gegen Einsatz von Glyphosat. Sehr viel rascher und deutlicher, als es hier in der Bundesrepublik erfolgt ist, was allerdings auch für ziemlich geharnischte Reaktionen vom französischen Bauernverband gesorgt hat. Und dass Landwirte auch bei den Gelbwesten mitmachen, ist eine Folge von diesem schärferen Kurs gegen Glyphosat in Frankreich.
Nick, du hast jetzt gesagt, das Wasser hat ein verdammt langes Gedächtnis, vor allem in das Grundwasser. Was kann man jetzt hier rasch tun, beziehungsweise wie sind da die Reaktionsmuster? Sprich, wenn ich jetzt irgendwie eine Maßnahme ergreife, dann wird diese Maßnahme, das heißt das Grundwasser wird besser, auch ganz, ganz langsam greifen. Und auf der anderen Seite, unsere Enkel haben dann praktisch noch unseren Dreck zu trinken.
Das ist leider so. Selbst wenn man jetzt ein radikales Umsteuern in der Landwirtschaft praktizieren würde oder auch bei anderen Schadstoffen, die aus anderen Sektoren kommen, es wird sehr, sehr lange dauern, weil man muss sich vorstellen, die Fließgeschwindigkeit von einem riesigen Grundwasserkörper im Oberrheingraben ist vielleicht 1 Meter pro Tag. Und die Selbstreinigungskräfte im Grundwasser sind ganz minimal, sodass der Schadstoffabbau oder die Festlegung von Schadstoffen an kleine Bodenpartikel geht ganz, ganz langsam. Und es ist auch eine ernüchternde Geschichte. Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die von denen partizipieren wir nur noch wenig, sondern das sind Vorsorgemaßnahmen, von denen unsere Kinder und Kindeskinder dann profitieren müssen werden. Aber im Grundwasser gilt ja auch, man muss eine nachhaltige Politik machen, das heißt eine enkeltaugliche Politik. Und insofern müssen wir Maßnahmen jetzt ergreifen, beziehungsweise hätten sie schon vor vielen, vielen Jahren ergreifen müssen im notwendigen Umfang.
Ich habe einen Nachbar, der hat geflucht, und zwar sein Vater hat eine Weißtanne angebaut. Die ist richtig schön groß geworden. In den letzten 2 Sommern, Weißtannen haben ja ganz Oberflächenwurzeln, ist sie ganz einfach erdürrt und musste abgesäbelt werden. Sprich, er hat jetzt eine neue gebaut und zu mir gesagt, Junge, bis die groß wird, das erlebe ich nicht mehr. Das heißt, Wasser ist heute knapp. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Dürresommer hinter uns und dieser Sommer könnte auch unter Umständen dürr werden. Wie knapp ist denn jetzt augenblicklich das Wasser?
Das ist regional sehr verschieden. Im Südbaden hat es im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland relativ viel geregnet. Obwohl es aber relativ viel geregnet hat, ist der Grundwasserstand nicht auf dem Niveau, was man als normalen Niveau bezeichnet, weil das Auffüllen vom Grundwasser da aufgrund der Dürresommer, vor allem letzten Sommer, das Auffüllen vom Grundwasserspeicher, das sind riesige Wassermengen vonnöten und die hat es bisher noch nicht runtergeregnet. Und das, was jetzt kommt, speist kaum noch das Grundwasser, sondern das, der Regen, der für morgen beispielsweise angesagt wird, wird größtenteils von der Vegetation aufgenommen und verdunstet und trägt nicht bei zur Stabilisierung vom Grundwasser. Das heißt, es müssen noch eine ganze Ecke mehr regnen, bis wir wieder auf dem Normalniveau sind. Das ist im Moment nicht so sehr absehbar und insofern müssen wir auch uns überlegen in Deutschland, obwohl wir hier nicht in der Sahelzone sind, ob in manchen Bereichen nicht noch mehr Wassersparmaßnahmen, noch ein rationeller Umgang mit den Wasserressourcen vonnöten ist, als man bisher in der Vergangenheit praktiziert hat. Und das betrifft eben auch wiederum vor allem die Landwirtschaft, die Grundwasser aus dem oberflächennahen Grundwasserleiter entnimmt. Der oberflächennahe Grundwasserleiter reagiert eben aber sehr schnell auf Dürre oder auch auf Niederschlag. Der oberflächennahe Grundwasserleiter ist auch wichtig für sogenannte grundwasserabhängige Biotope wie Moore, Feuchtgebiete, Auen. Und da zeichnet sich eine zunehmende Konkurrenz ab zwischen Landwirtschaft und zwischen aquatischem Naturschutz.
Immer wieder, wenn es irgendwie Nitrat gibt, das heißt nitratverseuchte Brunnen oder nitrathaltige Brunnen, wird das Problem ja dadurch gelöst, dass man einfach hingeht und längere Wasserleitungen baut, sprich man sucht und findet immer noch auf dem riesigen Wasserreservoir, wir sind ja hier im Oberrheingebiet bzw. im Rheingebiet, noch Grundwasser. Wie lange kann man da weitermachen, deiner Meinung nach?
Ja, was der Grundwasserschatz im Oberrheingraben betrifft, der ist groß. Das ist, man schätzt, das Volumen vom Grundwasser ist so groß wie 3-mal der Bodensee. Das heißt, es wird immer wieder, wenn man genügend Geld hat und genügend Technik einsetzt, wird es immer wieder möglich sein, noch vergleichsweise wenig belastete Grundwasserkörper zu erschließen und die für die Trinkwasserversorgung oder für andere Zwecke heranzuziehen. Kritischer sieht es aus in den Schwarzwaldtälern und noch kritischer oben auf dem Schwarzwald, weil in Schwarzwaldtälern, wie zum Beispiel auch hier am Wasserwerk Ebnet, hat man eben nicht diesen großen Grundwasserleiter, sondern das bisschen Grundwasser, sage ich mal, was da im parallel zur Dreisam den Schwarzwald runterkommt. Und da war im letzten Sommer war eben nichts mehr zu machen. Wasserwerk Ebnet konnte kaum noch Wasser entnommen werden. Und man hatte ganz Freiburg aus dem Wasserwerk Hausen an der Südspitze vom Thuniberg versorgen müssen.
Nick, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Merci. Leider geht es weiter mit dem AKW Lingen, unter Umständen allerdings nur normalerweise 2022 am Abschalten oder es soll abgeschaltet werden, aber jetzt hier kriegen wir ganz einfach neue Meldungen rein, dass vermutet wird, dass die vielleicht auch weitermachen wollen. Wer ist die? Das ist die RWE, die unter Umständen auf Laufzeitverlängerung setzt. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Eickhoff. Und Matthias Eickhoff ist Mitglied von Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Herzlich gegrüßt.
Hallo. Hallo.
Was ist an der Vermutung dran, dass das AKW Lingen weitermachen könnte?
Ja, es ist so, dass letzte Woche Freitag hatte die RWE ihre Jahreshauptversammlung in Essen. Und auf Nachfragen von unseren Anti-Atomkraft-Initiativen aus der Region hat der RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz ausdrücklich gesagt, dass RWE noch für das Stilllegungsjahr 2022 in Lingen einen Brennelementewechsel plant. Und das alarmiert uns sehr, weil ein Brennelementewechsel mit dann ja wahrscheinlich auch wieder frischen Brennelementen die technischen Voraussetzungen schafft, das AKW doch über das Jahr 2022 hinaus weiter betreiben zu können.
Naja gut, es könnte aber auch ganz einfach, sagen wir mal so, Geldgier sein, beziehungsweise das AKW auszulutschen bis zum Schluss. Ist denn dieser Brennelementwechsel eigentlich notwendig oder hätten Sie auch noch mit den alten Brennelementen bis zum Schluss weitermachen können?
Also es gibt einen Präzedenzfall, das war im Jahr 2015, da hat E.ON hätte im Mai, Juni noch einen Brennelementewechsel in Grafenrheinfeld, im AKW Grafenrheinfeld in Bayern machen können. Und hat das aber sein gelassen, weil sich das bis zum Jahresende nicht mehr rentiert hätte und hat das AKW ein halbes Jahr vor dem vereinbarten Stilllegungstermin stillgelegt. Und wir sehen jetzt bei RWE, dass dort eine ganz andere Strategie verfolgt wird. Es ist ja so, dass ja im Jahre 2021 auch nochmal eine Bundestagswahl ansteht. Und wir befürchten, dass RWE schon jetzt signalisiert, dass man technisch das AKW in Lingen im Emsland auf jeden Fall betriebsbereit hält und wahrscheinlich darauf hofft, dass eine neue Bundesregierung die Stilllegungsfristen für das AKW und dann wahrscheinlich auch für andere AKWs doch nochmal hinauszögert. Also dass uns im Prinzip eine neue Debatte droht wie vor 10 Jahren zu den Laufzeitverlängerungen.
Wie lange können denn die neuen Brennelemente hier entsprechend im Dienst sein?
Das ist von AKW zu AKW unterschiedlich, aber das ist auf jeden Fall wesentlich länger als diese 6 Monate. Also das ist oft 1,5-2 Jahre, je nachdem, wie viele Betriebstage das AKW auch hat. Von daher, neue Brennelemente würden aus Sicht von RWE eigentlich nur Sinn machen, wenn sie auch vorhaben, länger am Netz zu bleiben. Sie hätten ja auch jetzt, und ich meine, man muss ja sehen, das hat RWE jetzt ja schon 3 Jahre im Voraus angekündigt, dass sie unbedingt in 2022 nochmal einen Brennelementewechsel machen wollen. Sie hätten ja auch sagen können, wir haben uns das überlegt und wir werden auf keinen Fall in 2022 nochmal Brennelemente einsetzen, sondern wir gehen dann einfach vom Netz, wenn es soweit ist. Und dann war es das mit der Atomenergie. Aber wir haben auf der Jahreshauptversammlung den Eindruck gewonnen, auch aus anderen Antworten heraus, dass RWE gerne weitermachen möchte, wenn man es ihnen gesetzlich erlaubt.
Das ist zu vermuten, vor allen Dingen, wenn der Strom entsprechend abgenommen wird. Aber jetzt nochmal auf die Brennelemente zurückzukommen. Ich kenne mich da auch nicht so ganz genau aus. Ich weiß nur so von anderen Motoren bzw. anderen Maschinen, dass man natürlich entsprechend variieren kann. Sprich, am Ende lassen die immer ein bisschen nach. Und das kann ich mir auch vorstellen, bei Brennelementen wäre es für die zum Beispiel günstiger gewesen zu sagen, ja, wenn man sowieso die Brennelemente am Ende wegwerfen muss, ich nehme es mal einfach an, dann könnte man auch ein bisschen früher den Brennelement im Wechsel machen, um einfach zumindest das AKW ökonomisch gut auszulasten. Ist das richtig von mir oder ist das eine falsche Vermutung? Das heißt, lassen Brennelemente am Schluss so ein bisschen in der Wirkung nach?
Also es ist so, dass die, es werden ja nicht alle Brennelemente gleichzeitig ausgetauscht. Das ist ja sozusagen so ein rotierender Prozess. Also RWE hat zum Beispiel im letzten Jahr eine Revision gemacht und damals wurden 40 Brennelemente ausgetauscht. Dafür hat RWE dann auch 17 Millionen Euro bezahlt für die gesamte Revision. Das ist also schon auch ein gewisser Kostenfaktor. RWE hätte die Möglichkeit, jetzt sicherzustellen, zu sagen, wir wollen 2022 raus, aber sie wollen halt wirklich bis zum letzten Tag. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, wenn ein Konzern wie RWE sich die technischen Möglichkeiten verschafft, über die bis jetzt feststehenden gesetzlichen Stilllegungsfristen hinaus am Netz zu bleiben, dann muss uns das alarmieren. Ich meine, Freiburg hat ja in Fessenheim ein sehr alarmierendes Beispiel. Ich glaube, die Stilllegung, das versprochene Stilllegung von Fessenheim ist ja, glaube ich, schon 8 oder 9 Mal verschoben worden. Und RWE hat dasselbe vor 10 Jahren schon mal versucht. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass RWE das auch in 2 Jahren noch mal versuchen möchte. Zum Beispiel als Deal zu sagen, wir lassen das Atomkraftwerk, wenn wir das am Netz lassen dürfen, dann lassen wir das dran. Und dafür stellen wir vielleicht 1, 2 zusätzliche Braunkohlekraftwerke ab im Rheinischen Revier. Also das ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass RWE hinter der Bühne mit der Bundesregierung versucht zu dealen, was das Zeug hält.
Zumindest haben Sie diesen Brennelementewechsel angekündigt. Nochmals eine Frage, wurde das dann irgendwie näher begründet? Ich meine, diese Fragen, die jetzt aufgeworfen worden sind, ein halbes Jahr neue Brennelemente, ob das was bringt oder nichts bringt, aber wurde es irgendwie näher begründet nochmals von denen?
Also es hat jetzt heute eine Pressemitteilung von RWE dazu gegeben. Also sie wollten halt eben den sicheren Betrieb der Atomanlage sicherstellen. Aber das ist natürlich durch einen Brennelementewechsel, also ich meine, der sichere Betrieb muss auch so gewährleistet sein. Der muss jederzeit gewährleistet sein. Neue Brennelemente bedeuten einfach längere Betriebsdauer. Das ist nun mal einfach so. Dafür braucht man die Brennelemente. Das ist bei jedem anderen Fahrzeug auch so. Wenn ich neu tanke, kann ich weiterfahren, weitere Strecke fahren. Und da hat RWE, das ist die einzige Begründung, die sie geliefert haben. Und sie haben auch nur darauf verwiesen, dass sie die gesetzlich Frist haben, bis 2022 weiter betreiben zu dürfen. Und diese jetzt inzwischen mehrfache Betonung des gesetzlichen, der gesetzlichen Frist, bedeutet ja auch, Gesetze können geändert werden. Und das hat, wie gesagt, RWE hat es schon mal versucht und ist ja erst durch die Reaktorkatastrophe von Fukushima dann gestoppt worden. Und wir dringen wirklich drauf, dass uns diese neue Laufzeitverlängerungsdebatte erspart bleibt. Und wir würden in diesem Zusammenhang auch gerne und dringend von E.ON und NBW wissen, wie Sie das denn halten, ob es da vielleicht ähnliche Pläne gibt, wenige Monate vor Stilllegungsdatum nochmal neue Brennelemente einzusetzen. In Neckar-Westheim oder Gundremmingen zum Beispiel.
Eine interessante Frage zumindest. So Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, der darauf hinweist, dass RWE betont, dass sie bis 2022 hier entsprechend ja das Atomkraftwerk Lingen betreiben dürfen und nicht abschalten müssen, wobei das Letztere in Klammern zu setzen ist. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Was bedeutet es für euch, dass Konstanz als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hat?
Ja, also der Klimanotstand ist die Erkenntnis, dass wir uns in der Notsituation befinden. Dass das, so wie wir aktuell leben, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Dass wir Vollgas in die Krise steuern. Und ob es jetzt die erste deutsche Stadt ist oder nicht, ist eigentlich relativ unwichtig. Das Wichtige ist nur, dass diese Erkenntnis sich langsam durchsetzt. Das ist für uns wichtig.
Warum Konstanz? Ist denn die klimapolitische Lage in Konstanz überhaupt so dramatisch?
Also gut ist sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie dramatischer ist als in anderen Städten, aber es ist auf jeden Fall auch nicht gut. Also wir haben jetzt vor dieser Abstimmung haben wir sehr intensiv das Klimaschutzkonzept der Stadt auseinandergenommen, um zu schauen, wo wir stehen, ob wir im Zeitplan liegen. Und dabei ist uns erstens aufgefallen, dass das ganze Klimaschutzkonzept von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt. Sozusagen der Aussage, wir liegen im Zeitplan, kann man schon gar nicht fällen, weil der Zeitplan blödsinnig ist. Und auch diese Klimaschutzmaßnahmen, die da beschrieben werden, die werden nicht umgesetzt. Also wir werden eigentlich seit Jahren schlechter und deshalb müssen wir dringend was ändern, auch in Konstanz.
Die Ausrufung des Klimanotstands durch den Gemeinderat hat rechtlich erstmal keine Konsequenzen. Bringt die Ausrufung also gar nichts?
Das würde ich so nicht sagen. Also erstmal heißt es in Artikel A von dieser Resolution, die verabschiedet wurde, dass die Eindämmung der schwerwiegenden Klimakrise von nun an höchste Priorität genießt. Und in B wird auch noch weiter erklärt, dass die aktuellen Ziele und Maßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Also da ist schon mal eine sehr klare Sprache drin, die hoffentlich auch jedem Menschen in einem Gemeinderat, in der Verwaltung auffällt, dass so, was wir gerade tun, dass es nicht weitergehen kann. Und dann muss man auch das Gesamtpaket betrachten. Also einerseits haben wir, wie ich ja schon gesagt habe, das Klimaschutzkonzept ziemlich intensiv auseinandergenommen und wir sind dann zu allen Parteien hingegangen und haben denen sehr genau erklärt, warum wir nicht im Zeitplan liegen, warum so, wie wir aktuell leben, nicht weitergehen kann. Und da ist auf jeden Fall auch was hängen geblieben. Also da hat zumindest, hoffe ich, dass jetzt jeder Mensch von der Stadt ein bisschen mehr diese Erkenntnis gewonnen hat, dass es so nicht gut ist, wie wir leben. Und dann haben wir auch ein paar Wochen Wahlen in Konstanz. Also es ist auch allein, dass dieses ganze Thema Klimaschutz, Klimanotstand jetzt medial so groß ist, direkt vor einem Wahlkampf, ist auf jeden Fall gibt Anlass zu hoffen, dass jetzt auch in der Bevölkerung und für den Wahlkampf jetzt dieses Thema wieder mehr entscheidend ist.
Du hast jetzt schon das Klimaschutzkonzept der Stadt Konstanz kritisiert. Bezogen auf Konstanz, was sind eure konkreten Forderungen, was sich in der Klimapolitik jetzt demnächst verbessern muss?
Also bis jetzt wollten wir eigentlich die ganze Zeit fordern, dass das Klimaschutzkonzept eingehalten wird. Also da sind konkrete Forderungen und Maßnahmen, also da sind konkrete Maßnahmen beschrieben. Jetzt ist uns aber eben, wie schon gesagt, aufgefallen, dass dieses ganze Konzept keinen Sinn ergibt. Also damit kann man eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Eigentlich brauchen wir ein neues Klimaschutzkonzept. Also was jetzt eine Möglichkeit wäre, wie man weitermachen könnte, ist, in anderen Städten haben sich danach solche Gremien gebildet, wo Menschen aus der Verwaltung, dem Gemeinderat und Wissenschaftler zusammenkamen und darüber diskutiert haben und überlegt haben, wie man jetzt Klimaschutz besser vorantreiben kann. Und da wurden dann konkrete Maßnahmen ausgearbeitet. Und ich denke, das wäre auch für Konstanz eine gute Möglichkeit.
Die Ausrufung des Klimanotstands ist ja auch eine Forderung der Extinction Rebellion Bewegung. Heißt, wenn jetzt auch die Fridays for Future Bewegung im Fall von Konstanz erreicht hat, dass der Klimanotstand ausgerufen wurde, braucht es gar keine Aktion des zivilen Ungehorsams, um Druck auf die Politik zu machen, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Also das Schöne an der Klimabewegung ist ja, dass viele Menschen sind bunt und ganz vielen verschiedenen Aktionsformaten. Und wir haben es jetzt eben geschafft, weil wir wirklich einen sehr großen Druck aufgeübt haben auf die Politik. Also wir waren wirklich sehr viele Menschen bei den Demos und haben sehr viel auch Lobbyarbeit sozusagen betrieben, waren hinter den Kulissen die ganze Zeit mit den Gemeinderäten und haben denen erklärt, warum es so nicht weitergehen kann. Also ich denke aber auch, ziviler Ungehorsam ist auf jeden Fall legitimiert und es ist halt eine andere Herangehensweise, aber es skandalisiert dieses Problem auch sehr gut.
Freiburg nennt sich seit vielen Jahren Green City. Seit dem Ende der Wirtschaftskrise 2010 steigt der CO2-Ausstoß durch den Verkehr aber wieder deutlich an, statt zu sinken. Die Zahl an SUVs nimmt auch von Jahr zu Jahr auch in Freiburg zu. Ist nicht zu befürchten, dass die Ausrufung des Klimanotstands in Konstanz genauso wie die Green City in Freiburg lediglich eine Image-Kampagne mit wenig Auswirkungen ist?
Ja, also erstmal ist durch den Klimanotstand natürlich nichts gewonnen. Also es ist erstmal nur das starke Signal, so wie es aktuell läuft, geht es nicht mehr weiter. Und jetzt müssen wir natürlich dranbleiben. Also jetzt ist ganz wichtig, dass wir jetzt weiterhin demonstrieren, dass wir weiterhin genau schauen, was macht die Stadt und wenn sie nichts Sinnvolles macht, dass wir uns dann klar kommunizieren und weiter Druck ausüben. Also nur durch die Ausübung von Klimanotstand sind wir auf jeden Fall noch nicht da, wo wir hinwollen, das ist ganz klar.
Dann abschließend nochmal zusammengefasst, was sind die nächsten Ziele von Fridays for Future, Konstanz?
Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall überlegen, wie wir einerseits haben wir die bundesweiten Ziele, die gelten auch für Fridays for Future Konstanz. Also wir müssen auf jeden Fall auf allen Ebenen agieren. Einerseits brauchen wir eben die Lokalpolitik und andererseits brauchen wir die Bundespolitik, die sich drastisch ändert. Auf lokaler Ebene müssen wir jetzt eben wirklich schauen, dass die Maßnahmen, die umgesetzt werden, mit unseren bundesweiten Zielen, also CO2-Neutralität 2035, konform sind. Und dass wir mit den Maßnahmen, die dann tatsächlich umgesetzt werden, auch wirklich eine Chance haben, die Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.
Das sagt Manu von Fridays for Future Konstanz. Konstanz hat als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 9. Mai 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Oh.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!